Vidya,
Vidya, Vidya,
Convincing subject.
Convincing subject.
Tasya,
Tasya,
Zaina,
Zaina,
Rakya, Intelligence,
Intelligence,
Satishita,
Satishita,
Gefestigt. Daher, o stark Anger, verfügt jemand, dessen Sinne vor den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifelsohne über die festigte Intelligenz. Erläuterung. Man kann die Dränge der Sinnen, ich möchte es nochmal vorlesen, weil ihr euch nicht konzentriert habt. Daher, o stark Agier, verfügt jemand, dessen Sinne vor den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifelsohne über die festigte Intelligenz. Im Yoga nennt man das, das ist jetzt nicht, das würde ich gleich sagen, man kann die Dränge der Sinnenbefriedigung nur mit Hilfe des Krishna-Bewusstseins bezwingen. Das heißt, nur dann, wenn man alle Sinne in den transzendentalen, liebenden Dienst des Herrn stellt. So wie Feinde nur durch überlegene Stärke bezwungen werden können, so können auch die Sinne bezwungen werden, aber nicht durch menschliche Bemühungen, sondern nur, indem man sie ständig im Dienst des Herrn beschäftigt. Wer dies verstanden hat, dass man nämlich nur durch Krishna-Bewusstsein auf der Ebene der Intelligenz wirklich gefestigt sein kann und dass man diese Kunst unter der Führung eines echten spirituellen Meisters erlernen sollte, wird als Sanaka ein geeigneter Anwärter für Befreiung bezeichnet.
Namah Vishnu Padaya Krishna Prashtar Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Darasati Deva Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavani Paskatyati Shatavne
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Hari Gauravinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Tasmat yasya mahabaho nigriditan sarvasha indriyan diyatevyas tasya pragnyata ishtita. Daher, o Starkarmiger, verfügt jemand, dessen Sinne von den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifelsohne über befestigte Intelligenz. Ein bisschen später wird Krishna in der Bhagavad Gita davon sprechen, was er mit diesem Vers meint. Er gibt ein Beispiel, wie man die Sinne von den Sinnesobjekten zurückziehen kann. Und zwar das Beispiel der Schildkröte. Tortoise. Or Turtle. Die Schildkröte kann ihren Kopf in ihren Panzer zurückziehen und nimmt dann ihre Außenwelt nicht mehr wahr. Zumindest nicht durch die Augen. In gleicher Weise wird Pratyahara von dem Zurückziehen der Sinne von den Sinnesobjekten gepflegt. Man nimmt durch diese Übung nicht mehr die Sinnesobjekte wahr. So, jemand, der das beherrscht, wird als ein Mensch mit gefestigter Intelligenz bezeichnet. Jemand, der dagegen beim Auftreten der Sinnesobjekte immer gestört wird, hat keine gefestigte Intelligenz. Das liegt daran, dass er nicht seinen Geist kontrollieren kann. Das weil seine Intelligenz zu schwach dazu ist. Denn der Geist kann nur durch höhere Intelligenz kontrolliert werden. Wir sehen das sinnlich im praktischen Devotee-Alltagsleben. Wir sehen Dinge und sind plötzlich mit unseren Augen völlig daran angehaftet. Dinge, die gar nicht gut sind für uns, das bedeutet das Leben. Nun, ein Mensch, der keine gefestigte Intelligenz hat, wird, wenn das auftritt, ein Opfer sein. Aber ein richtiger Devotee kann seinen Geist davon zurückziehen, durch die Intelligenz. So, jemand muss auf diese Ebene kommen, um Krishna-Bewusstsein auszuführen. Prabhupada sagt hier, wer verstanden hat, dass man nämlich nur durch Krishna-Bewusstsein auf die Ebene der Intelligenz wirklich gefestigt sein kann und dass man diese Kunst unter der Führung eines echten Virtual Meisters erlernen sollte, wird als Sadaka bezeichnet. Der junge Gottgeweihte, der ein echter Sadaka sein will, muss sich bereit erklären, sich schulen zu lassen von der Verstrickung der Sinne mit den Sinnesobjekten. Wenn der Gottgeweihte nicht bereit ist, dieses Prinzip anzuerkennen, dass er nämlich sich von bestimmten Dingen, an die er haftet, löst, für den Dienst des Herrn, dann ist er kein spiritueller Anwärter. Das muss jedem klar sein, der sich zum Krishna-Bewusstsein hingezogen fühlt, und das sollte besonders einem Schüler klar sein, dass er dann einverstanden ist, entsprechend von höherer Intelligenz zu handeln und dem materiellen Leben zu entsagen, wenn es darauf ankommt. Man kann nicht gleichzeitig ein Feuer entzünden und Wasser darauf gießen. In analoger Weise ist es nicht möglich, sein Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, gleichzeitig aber anzuhaften an die Objekte der Sinnbefriedigung. Das geht nicht. Solch ein Mensch ist ein betrügt sich und andere. Das bedeutet sehr viel. Das mag mehr bedeuten, als wir im gegenwärtigen Augenblick ausführen können. Wir mögen nach der Unterweisung unseres spirituellen Meisters uns von denen trennen müssen, die uns sehr, sehr lieb sind. Aber wir sollten zumindest das Prinzip anerkennen und, wie Krishna in der Gita sagt, bei diesem Versuch niemals erlauben, dass Hoffnungslosigkeit oder Niederlage uns überwältigt, sondern geduldig weiter bemüht sein, diesem Prinzip der Hingabe zu folgen. So, ich möchte heute sehr gerne über freiwillige und erzwungene Hingabe sprechen, indem ich euch ein Beispiel erkläre aus dem Bhagavatam. Das Beispiel von Katvanga Maharaj. Katvanga war ein vedischer König, der auf der Seite der Halbgötter gegen die Dämonen getötet hatte. Ich kann euch vorlesen. Sehr interessiert, ihr werdet sehr erleuchtet sein, wenn ihr das gehört habt. Katvanga, so heißt es, ist der Bhagavatam? Ja, das ist auf Seite, one moment, we have to find the text, 2112, ich wiederhole, 2112. Ja?
Ja.
Das ist genau wenn ich die eine Seite weiter nicht reiße und nicht auf der Stelle. Also, das ist schon richtig aufgeschlagen.
Ja.
Und zwar der letzte Text in der linken Spalte. König Kalvanga war unbezwingbar im Kampf. Die Halbgötter hatten ihn wieder einmal gebeten, gegen die Dämonen zu kämpfen, und er errang den Sieg für die Halbgötter. Die Halbgötter, die sehr zufrieden mit ihm waren, wollten ihm daraufhin eine Segnung geben. Der König fragte, wie lange er noch leben würde, und bekam die Information, dass er nur einen einzigen Augenblick länger hatte. Er gab sogleich seinen Palast auf und ging zu seiner Residenz, wo sein Geist ganz und gar im Dienst der Krishnas beschäftigt wird. Im Dienst des Lotuslichen des Herrn beschäftigt wird. Und er sagte etwas, was sehr interessant war. Gauchanda auf Seite 2115 ist das der einzige Text, den es gibt. Er sagte, dass er verstanden hatte, dass er nicht zu unbedeutenden Dingen mehr angezogen sein könnte, und sagte, deswegen sollte ich jetzt meine Anhaftung für Dinge aufgeben, die durch die äußere Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes geschaffen wurde. Ich sollte mich mit den Gedanken an den Herrn beschäftigen und mich ihm hingeben. Diese materielle Schöpfung, die durch die äußere Energie des Herrn geschaffen wurde, ist wie eine Imaginationsstadt, die man über einen Hügel oder einen Wald sieht. Jede bedingte Seele hat eine natürliche Anziehung für materielle Dinge. Doch man muss diese Anhaftung aufgeben und sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben. Das Beispiel, was gegeben wird, ist sehr treffend. Wenn man in einem Gebirge geht, kann es sein, dass es zu einer Halluzination durch eine Luftspiegelung kommt, wo man eine Stadt sieht in dem Gebirge. Oder eine Stadt sieht im Wald. Habt ihr das schon mal gesehen? Nein. Oh, noch mal alle junge Leute von heute. Kann man wirklich sehen, man geht da hin und man meint ein Palast zu sehen, in der Luft. Nie gesehen.
Das
Kind. Ja? Ich hab's ehrlich gesagt auch nur als Kind gelesen. Nicht so, die existiert nicht da, die ist irgendwie so eine Imagination da. So ist es mit materiellen Dingen. Das, was wir für wichtig halten, ist nicht wirklich wichtig. Es hat keine wirkliche Bedeutsamkeit. Es ist wie die Stadt, die reflektiert ist, in der Vater Organa, zu Deutsch gesagt. So, das ist der erste Punkt, den ich heute Abend gerne machen möchte. Deswegen ist ein Mensch, der intelligent ist, geneigt, seine Intelligenz von diesen Dingen zurückzuziehen. Von diesen Hoffnungen, von diesen Plänen. Ja, man versucht oder für die das sehr relevant ist. Es ist nicht so wichtig, wenn wir ein der schnellste Rennfahrer werden oder die beste Hubschrauberpilotin im Universum oder was gibt's noch, der große Musikus, die große Fotografin, der große Ringer. Das sind Projektionen, eigentlich von unserem Geiste. Wenn, genau wie Arthur das richtig festgestellt hat, wenn man diese Halluzination sieht, hat das viel mit dem eigenen Geist zu tun. Mit Kindern sind da sehr imaginiert. Und man sollte nicht diesen Produkten des Geistes ein ganzes Leben nachgehen. Man sollte intelligent sein, das heißt das Sadaka, ein geeigneter Anwärter für Befreiung sein und sich von diesen Lockschlöchlern einfach loslösen. Sehr wichtig. Das ist der erste Punkt. Ich möchte jetzt noch einen zweiten Punkt heute Abend machen. Ich möchte euch gerne über Krishna vorlesen. Denn wie Prabhupada es hier so schön sagt, man kann diese Dränge nur mit Hilfe des Krishna-Bewusstseins bezwingen. Das heißt, nur dann, wenn man alle Sinne in die transzendentale, liebevollen Dienst des Herrn stellt. Ich muss euch aus eigener Verwirklichung sagen, ich habe es nicht geglaubt, als ich die Bhagavad Gita das erste Mal in den Händen hielt, dass ich jemals so leben könnte wie ein Devotee. Nicht geglaubt. Ich habe es für unmöglich gehalten. Selbst wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich ein Devotee geworden bin, hätte ich gesagt, ein absoluter Barmherzigkeitsfall. Und ich weiß, dass es Dinge gibt, jetzt aus der Erfahrung, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, die ich aber ausführen werde eines Tages. So sollte man, dieses Verständnis sollte man haben. Durch Krishna-Bewusstsein, das heißt, wenn man seine Sinne im hingebungsvollen Dienst Krishnas beschäftigt, ändert sich das ganze Leben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass reiche Söhne aus wohlhabenden Häusern sich ohne zu blumen auf den Fußboden eines Brahmachari-Ashrams gelegt haben, um da zu nächten. Wir haben schon gesehen, dass große Sinnbefriediger, große Sankirtan-Devotees wurden. Wir haben gesehen in dieser Bewegung, wie Menschen, die sehr gesunden waren, sehr entschlossen wurden im Krishna-Bewusstsein. Und wir haben gesehen, wie Menschen, die sehr gefestigt schienen im weiteren Leben, für 3 Jahre jüngste Bhaktas waren mit den tiefsten Grünschattierungen hinter den Ohren, die man sich vorstellen kann. So, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass das Maß, wie sehr man seine Sinne in den Dienst Krishna stellt, entscheiden wird, was man für ein neues Leben in Krishna-Bewusstsein führen kann. Derjenige, der ständig beschäftigt ist, oder diejenige, die ständig beschäftigt ist, ihr ganzes Leben mit Krishna ausfüllen, wird mit großer Sicherheit die Intelligenz von Maya zurückziehen können von dieser, wie sagt man, Luftschloss, sagt man. Derjenige aber und diejenige, die es versäumen, ihre Sinne ganz in Krishnas Dienst zu stellen, werden niemals sich von diesen Verlockungen Mayas beschäftigen. Also zurückziehen können, weil sie nicht niederhalten, raso vayam raso pyasya, den höheren Geschmack einfach machen. Sobald wir heute Abend so schön zusammensitzen, im Kreis der Jugend, möchte ich euch sehr gerne vorlesen, wie ein großer Esel befreit wurde, nämlich der Eseldämon. Und der Geist ist manchmal wie ein großer Esel. Raghunath Goswami sagt, dass mein lieber Geist, warum badest du dich in Haut und Wolle? Es fragt sich, warum bade ich mich einfach im Urin des Esels meines Geistes immer wieder? Nicht, und ich möchte euch jetzt Ermutigung sagen, wie also Krishna diesen Esel getötet hatte, sodass wir alle verstehen, das besteht Hoffnung für uns. Eines Tages, als Krishna die wunderschönen Kühe mit Balaram hütete, ging er in den neu erblühten Talavana Wald. Aus Furcht vor dem Esel namens Venuka wagten sich die Gopas, das sind frühe Hände, nicht in den Wald zu gehen. Selbst Krishna ging nicht in den Wald herein. Nur Balaram trat wirklich tief in den Wald herein. Er wand sich das blaue Tuch um seine Hüfte und dann ging er sehr entschlossen in das Innerste des Waldes, um reife Früchte zu ernten. Balaram schrie furchtlos. Und Balaram, der Lord Ananta selber war und dessen Kraft keine Grenzen kannte, er nahm sich mit beiden Armen einen Talabaum und schüttelte ihn, bis die reifen Früchte zu Boden niederprasselten. Als nun Denuka, der gerade ein Mittagsschläfchen machte und der ein Freund von Kansa war, hörte, wie die Früchte niederfielen, wurde er voll mit Zorn. Er kam vor den Herrn, um mit ihm zu kämpfen, und plötzlich schlug er aus und traf mit seinen Hinterhufen in Balarams Brust. Dabei wehrte er. Balaram nun jagte Denuka und ergriff sehr schnell seine Hinterbeine und warf ihn mit einer Hand spielerisch in den nächsten Talerbaum. Der Baum stürzte unter dem Gewicht herunter und viele andere Talerbäume stürzten ebenfalls nieder. Und diese Talerbäume waren nicht irgendwelche so kleinen Obstplantagen und Kirschenbäumchen, sondern es waren hohe Bäume wie ein Haus herum. O König, all dies war sehr überraschend. Daraufhin sprang der König der Dämonen aufs Neue auf und griff zornig Balaram an. Balaram packte genauso plötzlich wieder Denukas Beine, wirbelte ihn umher und genauso wie ein Elefant einen anderen Elefanten wegschmiss, warf er ihn für 13 Kilometer fort. Wasch! Als Denuka zu Boden fiel, wurde er schwer verletzt am Kopf und wurde eine gewisse Zeit bewusstlos. Doch stellte er sich schnell wieder auf und diesmal war sein Körper voll mit Zorn. Denuka manifestierte eine furchterregende Form mit vier Hörnern, mit seinen scharfen und schrecklich anzusehenden Hörnern. Jagte er die Gopas in die Flucht. Als die Jungs flohen, jagte Denuka hinter ihnen her. Der zornige Shridharma schlug Denuka mit einem Stock und Subhad schlug ihn mit der Faust. Sturka Krishna peitschte den machtvollen Dämon mit einem Seil und Arjuna und Anshu warfen ihn weit weg. Vishala und Rishabha traten den Dämon. Tejasvi versuchte ihn zu erwürgen. Devaprastha schlug auf ihn ein. Varutapa schlug den großen Dämon mit einem Ball. Dann ergriff Krishna Denukasura mit beiden Händen, wirbelte ihn umher und warf ihn auf den Govardhan-Hügel. Durch die Kraft dieses Wurfes wurde der Dämon bewusstlos für eine geschlagene Stunde. Der Dämon schüttelte sich davon sofort daraufhin frei von seiner Form und manifestierte eine andere Form. Mit seinen Hörnern packte er Krishna und trug ihn in die Luft. Dann kämpften sie 800 Meilen am Himmel. Krishna, die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, ergriff den Kasura und warf ihn zu Boden. Mit zerbrochenen Knochen verlor der Dämon das Bewusstsein. Aber er sprang wieder auf und machte einen schrecklichen Klang mit seinen beiden Hörnern. Er entwurzelte den Govardhan-Hügel und warf ihn dann auf Sri Krishna. Krishna jedoch sprang hoch, packte den Hügel und warf ihn auf den Kaskopf. Sonst will ich es nur mit die Action nicht oder? Der Dämon ergriff auf den Hügel und warf ihn auf Krishna zurück. Krishna ergriff daraufhin die Gorda-Hügel und warf ihn auf seinen ursprünglichen Ort. Daraufhin füllte der Dämon den Grund mit seinen Hörnern auf und griff Balaram an, wobei er ihn wiederum mit den Hinterhufen kickte, trat und brüllte. Dieses Brüllen war so furchterregend, dass das Echo durch das ganze Universum klang und die Erde schüttelte. Daraufhin nahm der machtvolle Balaram seine beiden Hände, packte den Dämon und warf ihn zu Boden. Der Kopf war aufs Neue gebrochen, eine Schädelfraktur, und so fiel der Dämon bewusstlos nieder. Dann punchte Krishnas älterer Bruder Balaram den Dämon mit seiner Faust. Mit diesem Faustschlag starb der Dämon. Daraufhin ließen die Halbgötter Blumen von den Nandalandana Gärten niederprasseln. Devakasura verließ seinen Körper und manifestierte eine leuchtende und wunderschöne dunkle Form, die gelbe Gewänder trug und mit einer Blumengirlande dekoriert war. Daraufhin kam ein Schreibwagen, eine Kutsche, die mit Hunderttausenden von den Gefährten des Herrn besetzt war. Die saßen da drauf. Und die mit Tausenden von Flaggen dekoriert war. Und die mit Tausenden von Rädern rattete. Und die von 10.000 Pferden gezogen wurde. Und die mit 100.000 Chamaras und überhaupt mit Juwelen besetzt war. Die 8 Meilen lang war, also 12 Kilometer lang. Die wunderschön war und die mit der Geschwindigkeit des Geistes reiste. Die mit vielen Glöckchen und klingenden Ornamenten geschmückt war. Diese Kutsche erschien plötzlich. O König, der Dämon zirkumambulierte Krishna und Balaram, also kreiste Krishna und Balaram, und dann, indem er alle Richtungen mit Licht von seinem Körper erfüllte, stieg er auf die Kutsche und ging nach Goloka, weit jenseits des Nachhineinbereichs, lief also zurück zu Krishna. Als Devaka getötet wurde, war Krishna umgeben von den Kühen und Balaram und den Jungs. Und sie alle sangen seine Herrlichkeiten. Was sagt ihr denn? Erstmal nichts. It is wonderful, isn't it, Ravi?
Yes.
To hear this. How Krishna actually Balaram killed him. Nun sind sicherlich bei euch einige Fragen aufgetreten. Zum Beispiel bei Michael ist die Frage: Warum erreichte der Dämon Befreiung? Und Arthur fragt sich bestimmt: Wer war Devakasura in seinem vorangegangenen Leben? Und Rio fragt sich: Wie hat er den Körper eines Esels gekriegt? Wollen wir das jetzt noch hören? Diese Antwort auf die Frage. Shinara erklärt: Er war der machtvolle Sohn König Balis. Der Sohn von Virochana war. Und sein Name war Sahasika. Einmal erfreute sich dieser Sohn von Bali. Wer ist Bali? Genau. Der war der Sohn von Virochana. Und Virochana war der Sohn von Pralad Maharaj. Bali war der Enkel von Pralad. Und der hatte einen Sohn namens Sahasika. der war sehr lustvoll, wie man hier lesen kann. Er genoss mit 10.000 Frauen auf einmal auf dem Gandharvanaberg. War in einer gewohnten Familie geboren worden und hat bestimmt mystische Kräfte gekauft, sich zum Beispiel zu erweitern. Nun, in der Nähe meditierte Durvasa Muni. Und als er den Lärm hörte von den vielen Musikinstrumenten und den Fußglöckchen der Frauen, da wurde er in seiner Höhle beim Meditieren über Krishna gestört. Er war sehr dünn, hatte einen langen Bart und ging auf hölzernen Sandalen. Und er hielt einen Stock und glühte innerlich mit vor Zorn. Durvasa, dessen Fluch das ganze Universum zum Erzittern bringen kann, verließ also seine Höhle und sprach zu eben diesem Sahasrika, der da mit Frau und Genoss. Dummkopf! Esel! Steh auf! Der lacht da unten mit den Frauen. Und werde ein Esel. O Dämon, nach 400.000 Jahren wärst du im transzendentalen Bereich von Mathura im heiligen Wald Talavan die Befreiung von Lord Balarams Hand erlangt. Das war das Spiel. Nun möchte ich euch fragen, ja, aber warum hat Krishna ihn nicht getötet? Sonst hat Krishna ja all diese Dämonen getötet. Das lag daran, weil Krishna, als der Singhadev Prahlad Maharaj die Segnung gegeben hatte, dass er keinen seiner Nachfahren in Zukunft töten würde. Hat er gerade den Vater getötet, hat er Kashipu mit dem Ohr. Deswegen arrangierte jetzt Krishna, dass Balaram getötet wird. Sri Krishna Balaram ki! So, Hare Krishna, mit dieser Passage aus der Ganga Samhita möchten wir diese Vorlesung beenden. Es war sehr nice, dass du heute noch gekommen seid, um diesen Nektar zu hören. Dieser Dämon der Eitelkeit wird er repräsentiert Stolz. Dieser Dämon des Stolzes muss von uns getötet werden. Das heißt, die Dämonen, die Krishna getötet hat, die werden getötet, wenn man einfach nur über diese Spiele meditiert. Aber die Dämonen, die Balaram getötet hat, da muss man Zuflucht suchen bei seinem Spiritual Meister. Dann werden sie getötet. So, um den Stolz, das ist jetzt alles sehr detailliert, um den Stolz zu müssen wir Zuflucht suchen bei Balaramji und aber gleichzeitig Zuflucht suchen, der ja eine Geistesrealität spielen weiß, man muss Zuflucht suchen bei Spiritual Meister und sich selber bemühen und dann kriegt man die Mercy, um den Stolz zu beleidigen. Habt ihr es verstanden? Nochmal hier. Ja. Die Dämonen, die Balaram getötet hat, bei denen, die repräsentieren ja etwas, wie die Nukasura, dieser Esel, repräsentiert Stolz. Wenn man den töten will, diesen Stolz, ne, muss man Zuflucht suchen bei seinem Spiritual Meister und kann durch und muss sich selber bemühen und dann kann man den Stolz überleben. So, ich denke, es ist heute ein bisschen spät, denn vor 9 habt ihr irgendeine Frage zu diesem Ding? Eine kurze Frage.
Eine Frage zu dem Govardhan, der Govardhan, der dieses Messer geschrieben hat, der geweihte Krishna ist und manchmal Krishna selbst.
Ja, der Govardhan. Der Govardhan. Der geweihte Krishnas kommt auf die gleiche Ebene wie Krishna. Genauso wie ein Diener genauso köstlich essen kann wie der Meister. Und sieht das immer bei den die wo die Spiritual Meister bekommen, die machen immer extra viel, damit sie auch ordentlich essen können, die guten Sachen. So, die liegen sie also auf der gleichen Ebene wie das Spiritual Meister, wenn sie schlau aus anfangen und aufpassen, dass sie das Geld zurückkommt, dass sie das alles rauben können, dass sie, oder vorher arrangieren und machen das verschlechten in Plastikbechern hinter dem. Das ständig schon ausgemacht wurde, die verringert ja bitte. So, genauso ist es mit dem, das war jetzt humorvoll gesagt, wenn man, die Devotees Krishnas sind, werden manchmal sogar als Bhagavan, als die höchste Persönlichkeit Gottes angesprochen. Bhagavan Narada, wenn ich so oft bin, so ein Bhagavan. Auf der gleichen Ebene, aber natürlich nicht Krishna. So, Krishna hat einmal, um zu zeigen, wie er der Govardhan-Hügel ist, die Form angenommen des Govardhans und die ganzen Opferungen aufgegessen in einer riesen Form, in einem Kuta. Und wenn da gibt es einen Platz, weil wenn du da hinkommst, siehst du, die Leute bringen Milch, den Govardhan-Hügel da, hieß es darauf, in dem Verständnis, dass Govardhan das trinkt. Krishna das trinkt. Als Govardhan. So, Krishna kann jede Form annehmen, nicht so wie wir, und nimmt auch die Form des Govardhan-Hügels an, um zu zeigen, wie er der Govardhan-Hügel ist. Muss ein sehr lieber Devotee sein für Krishna, deswegen zeigt er da wieder eine Einheit zwischen ihm und seinem Devoten bestehen. So, Hare Krishna, wir möchten hier enden. Hare Krishna.